SRF 3.
Herzlich willkommen zu Nachtwach. Nach Feuer, nach Wasser kommen wir jetzt heute eigentlich zur Luft. Und wir haben gedacht, wir uns ein bisschen eingrenzen, weil wir werden ja nicht da im luftleeren Raum quasi miteinander reden. Es braucht ja Luft zum Schnaufen und einen langen Schnauf braucht man dann, vor allem wenn man nicht mehr so recht mag, beziehungsweise wenn es schwierig anstrengend wird. Jetzt frage ich euch, wie ist es aber, wenn einem die Luft wirklich ausgeht? Also, wenn man keine Luft mehr hat. Also, mir geht die Luft aus. Das ist heute unser Thema. Telefonnummer wie immer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Es gibt ja die, die kaum mehr schnaufen können und weil sie irgendwie den Körper dermassen herausfordern. Es gibt aber auch andere, die sagen, das ist so anstrengend in meinem Leben. Ich bewege mich in dünner Luft und ich mag eigentlich nicht mehr. Also, mir geht jetzt die Luft aus oder sie ist schon ausgegangen. 0800 00 22 20. Am Telefon jetzt ist Petra. Das ist Barbara. Salut Petra.
Hallo Barbara.
Petra, was ist denn bei dir passiert, dass du hast müssen sagen, mir ist oder mir geht die Luft aus oder mir ist die Luft ausgegangen?
Also ich habe mit 28 akute Gallensteine gehabt.
Ja.
Und ich habe die müssen operieren. Und für die Operation, also das ist nach der neuen Methode dann schon gemacht worden, ist vor 16 Jahren gewesen, nach der Schlüssellochmethode. Bekommt man natürlich eine Vollnarkose.
Ja.
Und mein Venenzugang, das Venenzugang war schon von vorher verstopft gewesen und man musste immer durchspülen. Und ich habe das am Narkosearzt noch gesagt. Ich muss noch sagen, ich habe dort selber in dem Spital gearbeitet, wo ich operiert war. Oder wurde. Und dann habe ich ihm gesagt, es ist der verstopft gewesen. Und irgendwie hat er das auch entweder nicht gehört oder nicht zur Kenntnis genommen. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle hat man mir nachher die Vollnarkose gemacht und dann wird man intubiert. Man kommt Sauerstoff, also einen Schlauch, der direkt in die Luftröhre geht. Und wenn man eine Vollnarkose hat, dann ist es so, dass wirklich man kann wieder die Augen bewegen, man kann den Kopf nicht mehr bewegen, alle Muskeln sind wie gelähmt. Man wird ja beatmet.
Und man ist aber in einem Tiefschlaf, oder?
Das man ist in einem Tiefschlaf. Jawohl. Man sollte in einem Tiefschlaf sein,
ja. Ja.
Und irgendeinmal plötzlich bin ich erwacht während der Operation und höre den Operateur reden und merke, wie er bei mir im Bauch rumgusselt. Und das Problem ist, man wird ja beatmet. Und beatmet wird man nicht, wenn man es gerade braucht, sondern die Maschine, die hat ihren Rhythmus zum Beatmen. Und das ist der Horror, weil ich habe mir gedacht, ich muss schnaufen, ich muss schnaufen, ich muss schnaufen und dann kommt kein Sauerstoff und kommt kein Sauerstoff. Und dann habe ich gemeint, jetzt musst du sterben. Jetzt liegst du hier auf dem Tisch und stirbst. Und irgendwann ist so ein Stoss gekommen mit Sauerstoff und dann habe ich zerrt von dem. Ich spüre immer noch, dass sie in meinem Bauch gusselt. Ich höre sie immer noch reden. Ich denke, das darf nicht wahr sein.
Du hast nichts können dich bewegen, halt oder so.
Nichts. Es ist so, du bist gefangen in deinem Körper und du kannst nichts machen.
Also wie du das beschrieben hast, also die Muskeln und alles, das ist gelähmt, oder? Die sind einfach in diesem Zustand. Aber genau. Du bist wach gewesen. Du hast es gehört, du hast es gesehen. Und niemand hat
dich... Habe ich nichts, ich habe es nur gehört.
Aber du hast da raufgeschaut. Aber ist es denn nicht so, dass dann auch ein Anästhesist hinter einem steht?
Das Problem ist, bei dieser Operation schaue ich auf den Monitor. Das wird über einen Monitor gemacht. Und da ist der Operationssaal relativ dunkel.
Aha.
Und jetzt ist natürlich eben das Venenflon verstopft gewesen. Und statt dass sie meine Venen ist, das Mittel, ist wieder in die Infusion zurück.
Ach so. Und darum hat das nicht gewirkt?
Und wenn natürlich, wenn man das nicht immer gerade wieder kontrolliert, dann sieht man das nicht und durch das hat das nicht gewirkt, genau. Und das Schlimme ist einfach wirklich das gewesen mit dem Sauerstoff. Alles andere ist mir eigentlich egal gewesen. Weil ich habe immer gedacht, ich muss schnaufen, ich kann nicht schnaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich erstickst hier auf dem Tisch.
In welchem Rhythmus kommt denn der Sauerstoff in die Lunge?
Also ich habe gemeint, es ging nach der Sauerstoffsättigung. Man hat an dem Finger oder je nachdem am Ohr so ein Apparat, wo den Sauerstoff messen, den man im Blut hat. Ich bin nicht sicher, aber ich habe gemeint, es ist nach dem. Und wenn man schläft, hat man ja auch ruhig, also schläft man ja auch nicht so wahnsinnig. Ja, und irgendwann habe ich es geschafft, meinen Kopf ganz leicht zu bewegen. Mit aller Kraft habe ich das versucht, mich zu konzentrieren. Mit dem immer noch denken, jetzt musst du wieder schnaufen.
Kann man nicht, also man kann gar nichts, oder? Also geht's, geht nicht durch die Nase? Wie, also ist in der Nase, sind da auch Sachen ein? Ja, das ist auch.
In der Nase ist nichts, nein.
Ist nichts. Aber, nein. Aber auch das ist lahmgelegt. Also man kann da nicht reinschnaufen.
Man kann wirklich einfach nicht
schnaufen. Jetzt hast du gesagt, ich will noch mal zurück zu den Gefühlen. Also Gefühle waren ja da und die waren nicht eingeschläfert.
Nein,
also,
und ich habe gehört, was sie gesagt haben.
Du hast gehört, was sie gesagt haben. Und kannst du noch ein bisschen noch mal in die Gefühle von damals hineingehen? Wie mich das Wunder nimmt. Also,
ich habe einfach das Gefühl, passiert? Ich muss sterben. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Und das ist wirklich wie ein Film vor meinen Augen durch. Mit allen meiner Familie und meinen Liebsten und allen, die ich geliebt habe. Und ich denke, ich wünsche euch ein schönes Leben. Ich gehe jetzt hier.
Ja.
Nochmal,
ich will es nochmal genauer wissen. Also wie fühlt sich es dann an, wenn man irgendwie, wenn das in einem Rhythmus vielleicht, ich weiss doch auch nicht, von 20 Sekunden kommt so ein Stoss. Ich habe keine Ahnung, also du weisst es auch nicht. Dann nachher, ist mir dann, also was hast du denn da gespürt? Also du hast das Gefühl gehabt, ich komme wirklich keine Luft über, obwohl es ja genügend Sauerstoff gibt, wenn man im Schlaf wäre, oder? Mhm. Aber du bist schon im Wachzustand und da braucht man mehr.
Ich denke, ich war auch in Panik natürlich. Ich denke, ich wollte es doch nicht erleben, wie die mich jetzt operieren weiterhin.
Ja.
Und dann habe ich einfach immer wie jetzt soll es kommen, jetzt ist es fertig. Und dann ist der Sauerstoff, der Stoß ist wieder gekommen. Und dann denke ich so, und jetzt musst du irgendwie wieder von dem zehren. Und es ist so wie, du bist so machtlos, so ohnmächtig, so.
Hast du dann angefangen, die Sekunden zu zählen, die zwischen diesen Stößen
sind? Kannst gar nicht. Das kannst du nicht. Das ist so viel, was dir durch den Kopf geht. Und vor allem, ich muss mich doch bemerkbar machen. Wieso merken die das nicht? Und als ich den Kopf wirklich dreimal ganz leicht bewegt habe, höre ich nur, wie sehr wahrscheinlich Assistenzärztin Kiani gesagt, sie bewegt sich.
Und du, ja, ich bewege mich, schau
doch mal. Ja, ich denke, endlich, oder? Und dann hat der Anästhesist auch dann wirklich wieder auf die Infusion geschaut und hat gesehen, dass die ganze Soße aufgelaufen ist und hat geflucht, und hat dann an meiner Hand rumgeknifelt und hat das auch durchgespielt. Und von dort an weiss ich nicht mehr, ich bin dann erwacht nach der Operation.
Wann ist dir das nachher wieder in den Sinn gekommen, was da passiert ist? Also kommt das gerade sofort wieder, wenn man verwacht und schon wieder irgendwie das Gefühl, jetzt verwache ich, jetzt passiert das wieder, obwohl man dann schon operiert ist und alles eigentlich vorbei ist?
Also ich bin aus der Narkose erwacht und bin echt voll da gewesen und habe gesagt, ich bin wach gewesen. Und dann haben die mich alle so schockiert angeschaut und haben gemeint, ich sei die ganze Operation durch wach gewesen. Dann habe ich gesagt, nein, kurz vor dem Röntgen. Und ich habe ja mitbekommen, dass sie gesagt haben, so, jetzt tun wir dir gerade noch den Gallengang röntgen. Und dann haben sie gesagt, was, kurz vor dem Röntgen? Sag ich, ja, kurz vor dem Röntgen bin ich wach gewesen. Ich habe es gespürt. Und dann ich habe so Schmerzen erkannt. Das ist auch nicht typisch, für nach einer Vollnarkose gerade so Schmerzen zu haben. Ich war so dort schon wieder in einem Zeug drin und in einer Sache drin. Und die haben mir also nachher müssen Schmerzmittel geben. Sie haben mir gesagt, fast ein Elefant.
Schaffst du noch in diesem Spital?
Also ich arbeite nicht wegen dem, nur mit dem Spital.
Ja, also wenn man dann so Horrorgeschichten erlebt, oder? Und du erzählst die uns jetzt noch dann nachher, wenn ich dann
ich denke, das ist jetzt etwas, was passieren kann. Und also der Chef Anästhesist hat mir gesagt, es könnte nicht länger gesehen sein wie 3 Minuten.
Ja, aber das ist unendlich lang, oder?
Das ist eine Ewigkeit.
Ja.
Eben, das mit der Luft ist am schlimmsten.
Also das Gefühl haben von keine Luft bekommen, oder? Hast du das später irgendwie einmal noch gehabt? Oder ist das so das einzige Erlebnis gewesen, wo aber für dich wie lebensbedrohend war, oder?
Ja, die letzte Zeit war eben auch so ein gutes Thema gewesen. Ich bin eben einmal fast in Verzalsgau ertrunken.
Mhm.
Und dort war es ähnlich gewesen. Ich bin in einen Strudel reingekommen und ich war 14 gewesen und ich wusste, du musst aus einem Strudel runter, rausschwimmen.
Mhm.
Und ich habe wirklich im letzten Moment das noch geschafft und ich war einfach nachher noch oben und habe einfach geschnauft. Aber ich würde es nicht vergleichen, es ist anders.
Ja, es ist ein anderes. Also es ist wirklich so die Angst vor dem Versticken, wenn der Sauerstoff nicht richtig zugeht. Also man muss eben unterscheiden, du warst in einem Nicht-Wachzustand. Also du warst eigentlich eingeschläfert, aber bist wach im Kopf, reagierst anders, und, oder?
Ja.
Haben ihr das dann noch aufgeschafft, mal in dem, mit all diesen Ärzten, die da waren?
Also am Anästhesist habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Blumenstrauß.
Ja.
Den habe ich bekommen. Und Konsequenz davon war, dass wenn jemand mit einem Venenzugang schon mal in den Ops reinkam, hat man ihm einen zweiten nachher gelegt, im Fall, wenn eben etwas wäre.
Also das ist dann jetzt Konsequenz, also dass man jetzt in deinem Spital, muss man jetzt also keine Angst haben, wenn man verstopfte Venen hat und in eine Narkose versetzt wird. Weil das wird jetzt kontrolliert. Petra, danke vielmals, dass du angerufen hast. Und im Rückblick auch kannst du mit einem gewissen Humor darüber erzählen, oder?
Also ich muss sagen, ich bin dann noch mal operiert worden, aber zum Glück nur noch eine Teilnarkose. Also ich hätte sofort reagieren.
Ja. Und wäre auch jetzt nicht problematisch, wenn man dir würde sagen, das nächste Mal gibt es dann bei einer nächsten Operation, was wir jetzt nicht hoffen, aber gibt es dann wieder eine Folge
Narkose? Nein, ich habe keinen Schaden psychischer.
Ja, schon. Ja, man hört es. Also, eine gute Nacht, mach's gut.
Ja, gleichfalls, danke.
Ciao, Petra.
Tschüss. Barbara.
Es geht um die Luft heute. Was ihr zur Luft sagen habt, beziehungsweise wenn es so weit ist, dass euch die Luft weggeblieben ist, dass die Luft dünner geworden ist, dass die Luft einfach weggeblieben ist. Jetzt am Telefon ist Monika, das ist Barbara. Hallo Monika.
Guten Abend, Barbara.
Monika, wie war denn das bei dir? Wann ist dir denn die Luft weggeblieben?
Ja, also ich bin seit 8 Jahren lungenkrank aufgrund von einer Krebsbehandlung, also sprich Chemo und Strahlen, hat mir nachher das Lungengewebe vernarbt und 4 Jahre später hat man die Lungenkrankheit entdeckt. Sprich, mein Gasaustausch funktioniert nur noch knapp 50%, oder? Mhm. Also quasi die Therapie, die man gemacht hat, ist gegen mein eigenes System gegangen und hat mir die Lungen plötzlich vernarbt, oder?
Wie hast du das denn in dem Moment erlebt, wo das eben passiert ist? Also hast du gemerkt, ich komme keine Luft mehr über? Kein Sauerstoff?
Nein, das ist schleichend gekommen. Ja. Das hat sich aufgrund von einer Sommergrippe manifestiert, wo ich gehustet habe. Also ich sage jetzt, wie ein alter Mann. Die Leute haben sich umgedreht und ich bin zum Arzt und er hat gesagt, sie haben keinen Infekt mehr, es ist alles gut, aber sie husten das ganze Wartezimmer zusammen, sie müssen zum Spezialist. Mhm. Wir müssen dem nachgehen. Und dann haben sie das entdeckt, dass die Lunge so zu Weg ist, oder? Und ich konnte dann sofort nur noch 50% arbeiten. Man ist sehr müde immer, man ist kaputt, oder? Läuft auf dem Zahnfleisch. Und bin dann in eine Behandlung reingekommen, also mit dem Lungengewebe entnommen, gesunde und krankes Gewebe. Und hat dann eben festgestellt, es handelt sich um die Fibrose und hat dann sofort auf Cortison geschaltet. Also damals bin ich auf 50 Milligramm Cortison im Tag und dann stehst du also mal im Bett und ja, es tut dich ziemlich zu Unteropsi rühren, oder?
Also es rührt einem vorher zu Unteropsi, nur schon eine Krebsdiagnose und nachher das Bestrahlen.
Das war
irgendwie mit Cortison ist man wieder wuff, oder? So irgendwie
sehr fremdbestimmt,
da. Genau. Was heisst das so, wenn man fremdbestimmt ist?
Sehr unangenehm. Also ich bin ein Machertyp. Man sagt auch, die nehmen zusammen mit ihm, oder? Sind ein bisschen Macher. Das war auch so, auch im Beruf. Ja. Und ja, jetzt ist einfach plötzlich jemand, der mitredet. Also der Körper lässt sich nicht einfach nur noch übersteuern, sei das mit Kaffee oder mit Suschmittel, oder? Und wie es nach meinem Willen geht, sondern er gibt den Ton an, massiv, oder? Mhm. Also bei den Energieschub oder nicht, respektive eben auf dem Notprogramm laufen oder nicht. Und ich bin ja dann stark unter Medikamenten genommen. Ich musste dann auch Blutdruckmittel nehmen und ja, ständig unter ärztlichen Kontrollen und die Arbeits... das ganze Leben verändert worden. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich musste die Arbeit auch ändern. Ich war immer bei Leuten gewesen. Also ich habe mit Stellenlosen gearbeitet, wo ich in Arbeitsprojekte platziert habe. Und ich konnte die Gespräche nicht mehr führen. Ich konnte nicht mehr schnaufen.
Also
oder?
Das hat man richtig gemerkt, wenn man gegenüber gehockt ist. Danach hat man gemerkt, denen geht es eigentlich nicht gut.
Ja, ich habe eigentlich den Leuten im Gesicht angesehen. Oh, ich glaube, ich laufe jetzt wieder ein bisschen am Limit, oder? Weil ich immer noch ein bisschen, ja, ich muss es durchziehen und so, oder?
Haben dich die Leute auf das angesprochen? Haben sie gefragt,
wie es ist? Ja, sie haben ja schon gewusst, dass ich schon reduziert bin. Ja. Und dann eben mit der Zeit habe ich gemerkt, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und eben bei den Leuten löse ich auch fast noch Beängstigungen aus, oder? Und eben bei den so habe ich sukzessiv abbauen. Und 3 Jahre später, also nach 3 Jahren Krankheit, ist dann der Sauerstoff gekommen. Sehr situativ, also sprich vor allem, wenn man rausgegangen ist, hat man so ein mobiles Gerät gehabt.
Auf dem Rücken, gell? Das sind die Menschen, die das auf dem Rücken mit sich tragen?
Ja, genau.
Wie so einen Rucksack, in einen Rucksack verpackt. Und dann geht es durch die Nasenlöcher, oder?
Genau, hat man so eine Brille, wie man dem sagt, oder Nasenbrille.
Ja.
Genau, und die Leute schauen im Moment komisch, aber eben, heute frage ich mich manchmal, warum schaut jetzt, aha, ja, ich habe ja die Nasenbrille, oder? Man gewöhnt sich so dran wie an eine Brille und an ein Haarspängeli. Wo man einfach hat, das gehört zu mir, ja. Also ich hatte auch nie Hemmungen gehabt.
Ist das jetzt, wo wir miteinander telefonieren? Ist das jetzt weg, die Sauerstoff? Hast du ja.
Jetzt eben inzwischen seit 4 Jahren jetzt 24 Stunden im Tag.
24
Ich arbeite nicht mehr ohne Nein. Also ich muss sagen, es stellt natürlich sich schon eine Verschlechterung ein, oder? Mit allem positiven Denken. Weil du musst dir vorstellen, die Organe, sie sind einfach auf Notstrom. Also ich kann zwar zuführen, den Sauerstoff, was mir eine gewisse Lebensqualität erhaltet, oder vor allem eine Mobilität ein bisschen noch gibt. Aber die ist auch am Abbauen. Aber es ist immer mit der Fremdzufuhr, oder?
Ja, also dem Körper also fremdbestimmt, hast du gesagt. Dort wollte ich eben noch mal schnell fragen, bist du ein freiheitsliebender Mensch?
Schon noch, ja.
Ja,
ich bin gerne gereist. Eine Idee gehabt, etwas machen. Ja, jetzt muss ich zuerst überlegen, wie lange lang der Sauerstoff mag ich noch. Oder heute bin ich jetzt eben, ich bin sehr runtergebeamt, jetzt in einem Jahr nochmal einen Einbruch, kann ich so sagen. Der Krebs ist nochmal zurückgekommen, oder? Und dann hat man ziemlich viel Kraft genommen, so ein bisschen, oder? Ja. Noch nicht der Lebensmut, ich glaube immer
Also irgendwie auch bei dir, die Stimme, oder? Ist eigentlich super.
Ja, ich arbeite schon an dem sehr, muss ich sagen.
Wie machst du denn das?
Ich sage nichts, ich könnte bald Bücher schreiben.
Ja, aber wie kann man ins Bett gehen? Du musst das vielleicht noch schnell schildern, wie du das machst, wenn du ins Bett gehst. Also dann musst du die Flasche kannst du nicht auf dem Rücken behalten, die ist dann neben dem Bett.
Ich habe jetzt natürlich dann mit der Menge, die ich brauche, einen grossen Tank daheim. Musst du dir vorstellen, über einen Meter grossen Tank. Wo ich eben einen 15 Meter langen Schlauch dran habe. Sprich, ich kann also in der Wohnung rumlaufen. Okay. Und ich laufe um wie andere eben, die nichts dran haben. Also der Besuch ist an mir, der sagt, pass auf, dass nicht stolpern. Sagt, ich stolpere nicht. Ich
lebe
schon
aufpassen.
Seit 4 Jahren mit dem Schlauch. Oder? Und Katze, mein Gespändchen, die geht schön drüber rein. Sie weiss irgendwie, dass da musst du aufpassen, oder?
Jawohl.
Ja,
und im Bett ist dann nie so, also gut, du sagst, es ist ein grosser Tank. Also es kann nie sein, dass irgendwann einmal der Tank leer wäre. Also, und du weisst es nicht.
Nein. Das wird ganz streng von meinem Lieferant überwacht. Also ich kann jetzt gerade dazu sagen, ich kann ja zu Beginn ist er nur alle 14 Tage nachfüllen, oder? Dort habe ich noch weniger gebraucht. Inzwischen kommt er wöchentlich, oder? Mhm. Und das letzte Mal, als ich in die Ferien bin, also ich bin abgeholt worden und gebracht worden, sonst könnte ich nicht mehr reisen, hat er berechnet, dann komme ich eine Woche früher, weil es ist jemand bei mir in der Wohnung gewesen, wo er kommen konnte, weil das lange nicht, wenn sie erst heimkommen und ich erst am Montag komme, ist das zu heiss, da können wir uns nicht drauf verlassen, weil der Sauerstoff tut auch noch ein bisschen verdunst oder abbauen, denn wenn man ihn auch nicht braucht, oder?
Und wie viel ist denn das in der Menge, die du jetzt täglich brauchst?
Also ich kann 4 Liter in der eingestellt, also die ich einfach brauche. Und das geht, wenn ich jetzt mein mobiles Gerät habe, wo ich eben einkaufe oder spazieren langsam, habe ich dann maximum 4 Stunden.
Ja.
Oder? Und wenn ich noch ein bisschen mehr bewege,
dann
gehe ich noch in der Woche Wassertherapie machen, dann habe ich 5 Liter. Oder? Und früher habe ich natürlich 2 Liter. Gehabt, so
jetzt, also das ist auch ein kontrolliert, gell? Ein kontrolliertes Leben.
Ja, wir sind immer, und wir sind immer eingegängter, oder?
Ja.
Weißt du, also es ist alles, ich sage, eine strategische Übung eigentlich, oder? Ja, und auch, man ist halt einfach viel müde. Also jetzt bei dem Jahr bin ich ziemlich, mache ich mehrere Pausen im Tag, wo ich halt erst anliegen.
Jetzt nimmt mich natürlich etwas Wunder. Also du tust Sauerstoff einatmen aus der Sauerstoffflasche, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wie ist denn das... Die Luft für dich. Also die Luft früher, die schmeckt ja. Manchmal schmeckt sie nass, manchmal schmeckt sie irgendwie. Also die normale Luft, jetzt nicht die. Oder?
Ich weiss, was du meinst. Oder ja. Im Wald zum Beispiel.
Oder im Wald. So,
ja, wie das habe ich schon nicht mehr so. Weil das ist natürlich auch doch da die 2 kleinen Dinge, die ins Nasenlöcher reingehen.
Eben.
Aber weisst, wenn du meinen Zustand kennst, ist das einfach Heaven, oder? Also
ja,
das ist mein Lebenselixier.
Aber vermisst es manchmal eben. Die normale, sage ich jetzt mal, die normale
Nein.
Luft einzuatmen?
Nein.
Nicht?
Nein.
Die Luft?
Nein. Weißt du, ich kann sie auch mal wegnehmen, oder wenn ich zum Beispiel die Nase putze oder sage jetzt irgendetwas, oder Wechselrasch oder so.
Ja.
Ich kann ja schon auch von dem Gebrauch machen, aber ich habe so zu wenig, dass mir das Handeln gerade das Bedürfnis
ist.
Oder? Also das kann man eigentlich nicht so vergleichen. Auch hat es keinen irgendwie Geschmack oder Nebending, weißt du, dass du jetzt sagst, gut, es ist halt immer schon auch eine Einstellungssache, darf ich glaube schon sagen.
Ja,
ich habe auch Gespendli im Verein und so, wo die sagen, oh, die blöde Dinge und ich habe die und die Emotionen. Man muss sich halt ein bisschen einstellen. Also eben den Schönheitsgedanken kannst du sowieso weg tun, also den habe ich noch ein weg da.
Jetzt muss ich mal schauen, wie alt sagen, du bist. Hey, du wirkst so jugendlich. 59 bist du. Jetzt möchte ich noch etwas wissen zum Schluss, weil das haben wir schon mal kurz angesprochen, aber noch nicht vertieft zusammen. Das ist der Lebensmut. Mhm. Wie machst du das? Wie ist das, dass du am Morgen verwachst und eigentlich, oder vielleicht weiss es ja nicht, vielleicht sagst du auch, nein, stimmt überhaupt nicht, aber irgendwo gleich Freude hast?
Ja, manchmal denke ich, ist es eine Gnade. Also, weil ich darf einfach nicht zu viel zurückdenken. Mhm. Also, ich habe zwar immer noch Kontakt mit meinen Arbeitsgespendli, bin auch noch in einem Circle dort, einem Literaturcircle, aber ich darf einfach nicht zurückdenken, wenn wir dann früher zusammen waren. Ja. Das darf ich nicht. Da habe ich natürlich die 100-Jährige oder so.
Ja,
weil so viel passiert ist, oder?
Ja, klar.
Nein, es hat so etwas, ich will jetzt auch nicht zu heilig reden, aber man muss ja einen Weg finden, damit umzugehen, oder? Mhm. Und ich bin schon so weit, dass ich einfach sage, ich nehme noch, was es gibt und suche mir immer wieder etwas, was mir Freude macht. Das habe ich auch zu Beginn gesagt, ich will mindestens eins im Tag lachen, weil das verträge ich das nicht.
Ja.
Weisst, ich halte das nicht aus, ich flippe aus, ich sehe gar nicht warum. Ich bin alleinlebend, ich habe kein Kind, für was soll ich denn in den Zirkus da? Also ja, und andererseits kannst du ja nicht vom Körper aus, du hast einfach das Programm, oder?
Und du, das ist eindrücklich.
Das muss vielleicht jeder selber,
selber
für
machen.
Für mich ist es schon auch über einen spirituellen Weg gegangen, wo ich einfach gesucht habe oder auch manchmal in die Stille bin. So. Also es braucht so ein bisschen alles, würde ich jetzt sagen. Oder?
Es ist eindrücklich, was du erzählt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Herzlichen Dank.
Und vor allem jetzt eine gute Nacht.
Mit Danke vielmals, Barbara.
Mit viel Sauerstoff.
Merci vielmals, ja.
Ciao, Monika.
Ade, Barbara.
Tschüss. Ich habe fast auch keine Luft. Nein, ich habe irgendwie wie trockene Luft da drin. Ich muss immer ein bisschen Wasser trinken und irgendwo der Husten kommt. Und eben, Luft ist unser Thema. Was mich in dieser Sendung auch noch interessiert, sind die, die sich in dünner Luft bewegen. Vielleicht freiwillig, weil sie so hoch aufsteigen und immer wieder einmal das ausprobieren müssen, wie das ist auf 4000 Meter, vielleicht noch weiter oben. Oder wo tauchen und auch dort irgendwo mit der dünnen Luft müssen umgehen. Ich meine aber auch im übertragenen Sinn die dünne Luft. Also, es gibt ja Menschen, die irgendwo neben mir arbeiten und vielleicht irgendwo so das Gefühl haben, bei ihnen wird die Luft immer enger, immer dünner. Es ist alles stressiger geworden. Erzählen wir auch diese Geschichte 0800 00 22 20. Und am Telefon haben wir jetzt den Martin. Das ist Barbara. Salut, Martin. Martin. Genau.
Von Neuheim.
Neuheim, wo ist das?
Das ist im Kanton Zug bei Sihlbrugg.
Ja.
Im 1977 ist es passiert, bin ich 10-jährig gsi, habe ich, also sind der Vater, mein Bruder und ich, mein Vater war ja von Thun gsi, das Brienzer Rothorn war dort mehr oder weniger sein Hausberg gsi, sind wir mit dem Fort Aunus, also 2-jährig, sind wir auf Brünig, Passhöhe gefahren. Und von dort aus gibt es dann einen Wanderweg auf das Brienzer Rothorn.
Mhm.
Und wir sind alle bei fröhlichem, schönem Wetter, sind wir dort auf die Passhöhe gefahren. Dann sind wir gelaufen. Ich bin nicht unbedingt ein Wanderertyp gewesen, aber Schulreisen und so habe ich etwa gewusst, wie längere Wanderungen gehen. Sind wir einfach gelaufen und dann plötzlich bin ich sehr apathisch gekommen, bleich, und habe nicht mehr mögen. Es ist mir die Luft ausgegangen.
Mhm.
Und danach schliesslich habe ich dann erbrochen, plötzlich.
Mhm.
Und danach haben wir halt gehalten und danach ist vom Stundenhalt ist das Essen wieder durchgekommen, das Trinken.
Ja.
Habe ich mich wieder erholt, dann haben wir gedacht, das ging wieder. Sind wir gelaufen und dann habe ich erneut wieder erbrochen.
Also und vorher auch keine Luft bekommen?
Nicht keine Luft, aber einfach erbrochen. So ist mir symbolisch Luft ausgegangen.
Ja, ja.
Und dann haben wir gesehen, das geht wirklich nicht mehr. Und mein Vater war Amateurfunker, hat selber ein Amateurgerät gebaut vor 2 Jahren. Er hat also eine Prüfung gemacht im 1973 und dann hat er sich ein eigenes Gerät gebaut. Und dann im 1975 hat er sich dann ein zweites Gerät gebaut. Er war Elektroingenieur und hat dann da das Mikrofon in die Hand genommen und dann eine CQ für allgemeinen Aufruf.
Ja.
Dann SOS und dann hat sich einer gemeldet und dann haben wir dem gefragt, ob er ein Taxi an eine Alp. Wir haben dann auf der Karte geschaut, welche Alp das am nächsten weg ist vom Standort. Und mit Autozufahrt, ob er dort ein Taxi herbestellen
kann.
Dann hat er gesagt, ja, er mache es und er würde uns dann nachher benachrichtigen, wenn er ein Taxi erreicht hat und das Taxi dort herkam. Und dann hat mein Vater gesagt, ist gut, wir bleiben auf Standby.
Mhm.
Und dann hat er laufen. Mhm. Mich hat er dann nachher genommen, auf die Achsel, ein Bein links, ein Bein rechts haben und die Hände am Vater an die Stirn. So sind wir dann nachher zu dieser Alp gegangen. Es war noch
recht weit gewesen.
Nicht, nein, es ist mir, ich hatte das Zeitgefühl nicht so ganz gehabt, aber wir haben doch einen ziemlichen Weg gehabt, jetzt in der Rückblende.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, wir haben dann die Alp erreicht und dann ist dann tatsächlich das Taxi dort gestanden, hat dann uns einmal mitgeteilt, das Taxi sei gebrichtet und es warte einer dort.
Mhm.
Dann sind wir dann auf die Alp gekommen und es ist dann tatsächlich in Form von einem DAF 66 ist das Taxi dort gestanden, wir sind dann gefahren.
Und du kennst alle Automarken, gell? Ja,
genau.
Ich merke Taunus und DAF.
Und
ja.
Ich höre auf Tön. Ja. Diesbezüglich ist mir trotz der hoch beanspruchenden Strapaze, die ich auf der Alp hatte, ist mir die Luft bezüglich tönlos an einem Auto doch nicht ausgegangen.
Ja, genau.
Es hat unerhört
genau.
Heiss tönt das Auto.
Ja.
Sind wir auf die Brünighöhe zurückgefahren und danach haben wir unseren Taunus wieder gehabt. Wir sind auf Steinhausen gefahren.
Mhm.
Die Steinhausen habe ich dann bin ich wieder eigentlich, habe ich mich topfit gefühlt, eigentlich bei dieser Fahrt in dem Tafel, die Töne so gefallen haben, hat mich das gerade gesund gemacht.
Eben, also es dunkelt mir, es hat etwas vielleicht mit dem Wandern zu tun. Du bist nicht so gern einer, der in die Berge geht.
Noch nicht gewesen.
Ja, nur weil es dir so schlecht geworden ist und der Schnuff ausgegangen ist.
Ja, genau.
Und so, und im Auto ist er dann wieder wohl gewesen.
Mhm. Und danach hat man dann die Steinhausen Fieber gemessen. Für die Temperatur war es fast ein bisschen hoch, aber für richtig Fieber zu tief, es war so etwas zwischendrin. Und am nächsten Tag bin ich dann wirklich wieder fieberfrei gewesen. Und es ist also ein Eintagsmucke, hat man dem gesagt.
Ist jawohl, das gewesen,
ein Eintagsflüge.
Genau.
Danach hat dann 1980 mein Vater gesagt, wir machen die Wanderung noch einmal.
Du bist 13 gsi.
Genau. Ja. Da haben wir gesagt, auf das Brienzer Rothorn komme ich nicht mehr. Das ist ein Unglücksberg. Ich habe hier vor 3 Jahren im 77 genug Lehren gezogen. Ja. Da komme ich nicht mehr mit. Hat mein Vater gewusst, stürmen.
Das bringt jetzt nichts. Gar nichts.
Genau. Dann ist halt mit dem Dani, meinem Bruder, allein gegangen. Der Dani war dort inzwischen auch schon 20 gewesen. Und danach sind sie wieder auf die Passhöhe gefahren, bei meiner Mutter, in Steinhausen allein gewesen. Hatten einen schönen Tag gehabt. Und die auch. Plötzlich ist dem Vater dann nachher ein Mies gekommen.
Also
ihm ist symbolisch die Luft ausgegangen. Ja. Wassermangel hat er gekriegt.
Ja.
Die Wanderung mussten sie abbrechen. Und mein Vater hat dann Schnee gegessen.
Mhm.
1980 war wie heuer ein eher kalter Sommer.
Mhm.
Es hat noch ziemlich Schnee auf dem Brienzer Rothorn. Und dann durch Schnee essen hat er dann einigermaßen wieder mögen.
Und ist wieder heimgekommen. Also würdest du jetzt sagen, das Brienzer Rothorn, das hat euch allen den Schnauf verschlagen?
Ja.
Hä? Kann man es so irgendwie
genau
sagen?
1981.
Ah, jetzt kommt, dann noch, kommt jetzt bis irgendwie 2014? Kommt jetzt jedes Jahr jetzt?
Nein, 81.
Okay, klar.
Wieder wollen, wieder ohne mehr. Und danach ist am Wetter die Luft ausgegangen.
Was heisst das?
Tagesgangwetter, es hat angefangen zu gewittern.
Aha.
Gegen den frühen Nachmittag. Und hat sie wieder zum Rückzug gezwungen.
Okay. Und gibt es dann noch eine glückliche Wende in dieser Geschichte?
Die kommt jetzt 1982.
Aha,
ich bin wieder zurück in Steinhausen geblieben, bei meiner Mutter.
Aha.
Und danach sind sie rauf und sind oben angekommen. Und sind, ich weiss nicht, wie sie wieder zurück sind, aber wieder gewandert. Auf jeden Fall. Als wir heimgekommen sind, haben wir immer gesagt, Sali, Mami, wie geht's?
Mhm.
Aber dort, wo sie heimgekommen sind, Türen auf, kommen sie laut, wir haben es geschafft.
Endlich. Also von 77 bis 82 hat die Familie versucht, Brienzer Rothorn zu stürmen und hat es eigentlich nie geschafft, bis jetzt im 82, weil ihnen vorher immer die Luft ausgegangen ist. Du, danke vielmals, Martin.
Für,
musst entschuldigen, dass ich dich da irgendwie unterbrochen habe, weil ich dachte, jetzt geht das an so. Jahr für Jahr so
weiter. So viele Anläufe hat es gebraucht.
Jawohl, genau. Also, danke und eine gute Nacht.
Ciao, Barbara.
Ciao, danke. Martin. Tschüss. Jetzt haben wir die Evelyn am Telefon. Das ist Barbara, Sali Evelyn.
Ja, guten Abend, Barbara.
Wann ist dir die Luft ausgegangen? Bei was?
Jetzt muss ich abstellen.
Ja.
Sonst geht das, funktioniert das nicht.
Nein, das geht gar nicht. Es ist viel zu viel
also,
Luft.
Guten Abend, Barbara.
Guten Abend, Evelyn.
Also, ich bin die Evelyn.
Jawohl.
Und ich werde auch meinen Beitrag
leisten.
Und zwar atemlos durch die Nacht.
Gehst du?
Von Helene Fischer, das ist ein Lied. Aber
ach so.
Im Leben ist es dann nicht lustig.
Wenn man atemlos durch die Nacht geht?
Ja.
Hast du ein Erlebnis dazu?
Ja, ja. Ich hatte eine schwere Bronchitis und bin fast verstickt. Nachts für Nacht. Ich musste voll arbeiten dann noch. Und mit zwei Küssen sitzen habe ich geschlafen. Und das ist also gar nicht so spannend.
Ja, das glaube ich.
Dann am Morgen bin ich dann gesehen, wie gerädert.
Und hast du dann auch Angst gehabt, dass jetzt da kein, weil ja das Thema ist Luft, oder?
Ja, ja.
Hast du Angst gehabt, du überkommst gar keine Luft mehr?
Nein, Angst nicht. Angst ist eigentlich ein Wort, das ich eigentlich in meinem Leben nicht kenne.
Mit dem kannst du umgehen?
Das ist mein Glaube.
Dein Glaube?
Ja.
Ja.
Das kann ich nur jedem sagen. Also ich bin irgendwie, ich kenne auch die Nacht, würde ich durch den Wald laufen, ohne jegliche Angst.
Das ist schön. Wenn man das kann.
Das ist das Urvertrauen.
Ja.
Und das bekommt man, wenn man im Glauben ist.
Jawohl. Du, und hat sich denn das jetzt noch verändert
ja,
mit dieser
ja,
Luft?
Ja, das hat sich drastisch dann verändert. Ich bin bei einem Lungenspezialist. Die haben da immer gewährleistet, ja, wie bringen wir das her? Und ich habe einen Bekannten gehabt, mit einer so Lungenmaschine, Atemmaschine rumgelaufen. Also das muss er dann im Fall nicht haben, oder?
Mhm.
Und ich habe dann da irgendwie ein berührendes Erlebnis gehabt. Und somit habe ich mir mal auch die Nacht, habe ich im Traum einfach eine Antwort bekommen, im Schlaf. Gehen mal im Botanischen Garten ins Tropenhaus.
Mhm.
Wo es so schön abregnet auf die tropischen Pflanzen. Du dich dort hineinsetzen und du dich völlig entspannen. Das habe ich dann gemacht. 2 Stunden hineingesessen, völlig in der Meditation. Und nach 2 Stunden habe ich einen Schal drumherum da, wenn ich rausgekommen bin. Und ich habe schon gemerkt, wie sich das Atmen einfach drastisch verbessert hat. Das habe ich 5-mal etwa gemacht und dann habe ich wieder müssen kontrollieren. Und die Ärzte haben dann gesagt, was hätten sie gemacht? Da habe ich gesagt, ich habe einfach die göttliche Medizin in Anspruch genommen.
Also der Traum, der Wink im Traum?
Das ist für mich eine große Vision und einfach, wir kommen alles über, wenn wir darum beten.
Und sag jetzt einmal, also in die Luft dort, das ist feucht, die Luft ist ganz feuchte Luft in dem botanischen Garten,
ja, die wird immer wieder von Zeit zu Zeit durch den tropischen, also simulierten tropischen Regen über die Pflanzen runtergeht und man merkt, man spürt die Essenzen, die da frei kommen, oder?
Und das hat dir gut getan und das hat dir quasi eben wieder Luft gegeben
für
uns. Das hat
mir eigentlich die Lungenflügel wieder völlig, also das hat schon seine Zeit gehabt. Ich habe manchmal Session gehabt dort drin, also für mich. Aber ich habe das gespürt, wie das in meine Lungen eingeflossen ist.
Ja.
Und mir einfach grosse Erleichterung gebracht hat.
Das ist schön. Also, und jetzt würdest du sagen, es geht dir gut?
Ja, sicher.
Wunderbar.
Ich bin dann wieder nach dem Bergsteigen gegangen, bin wieder auf die 4000er rauf, wo ich vorher also eigentlich mehr auf 4 gebaut. Ich habe nur noch träumen können davon.
Du, dann danke ich dir und ich wünsche, dass es dir weiterhin gut geht.
Ich hätte noch einen Tipp.
Ja.
Und zwar haben wir in Zürich eine wunderbare Sache im offenen St. Jakob. Eine Atemgruppe, immer am Dienstagabend um 6 bis um 7, wo sich man kann offen ist das für jeden, wo man sich in die Atemübung einbringen kann. Das ist völlig frei für jeden. Er kann gehen und gehen, wenn er will.
Dass man richtig lernt, schnaufen
ja,
und mit dem Schnuf umgehen.
Wir dürfen viel falsch atmen.
Gut, das haben wir zur Kenntnis genommen.
Ich wünsche euch allen
eine gute Nacht.
Nicht eine atemlose Nacht, sondern eine ruhige Nacht.
Genau, mit viel Schnuff. Danke vielmals. Ciao, Evelyn.
Ciao,
tschüss. Also, jetzt nimmt es mich doch schon noch Wunder, ob jemand anruft und einfach noch von dieser dünneren Luft erzählt. Also, weg von der Krankheitsgeschichte, mal irgendwie eine Geschichte dann auch, eben, wo jemand sagt, es ist mir irgendwo zu eng, es ist mir zu viel und da bleibt mir einfach die Luft weg. Ich muss da etwas verändern. Wir probieren es jetzt mal bei der Annette. Da ist Barbara. Sali, Annette.
Sali, Barbara, da ist die Annette aus Thun. Ich kann dir leider nicht dienen mit der dünnen Luft und den Bergen, weil das ist was ich leider überhaupt nicht mehr schaffe.
Ja.
Mir bleibt leider auch nur eine Krankheitsgeschichte zu erzählen. Und zwar eine, die vielleicht sehr viele anspricht, die auch so in so einer Ohnmachtssituation hängen bleiben. Mir geht die Luft langsam aus und zwar in mehreren Sinne, im physischen wie auch im Kampf gegen die großen Windmühlenflügel von Versicherungen, der IV, juristischen Fragen, einem Prozess, einem Haftungsprozess.
Können wir den zweiten Teil, weil das immer ganz ein schwieriger Teil ist, einfach mal weglassen und vielleicht uns auf den ersten Teil, auf den Körper konzentrieren. Was ist denn das Problem bei dir oder die Krankheit bei dir?
Das ist drum gar nicht so einfach, das voneinander zu trennen, weil die Krankheit hat mit einem Unfall zu tun, den ich vor 14 Jahren im Februar 2000 erlitten habe. Und zwar ist mir damals eine tonnenschwere Eislawine von einem Hoteldach in Leukerbad auf den Kopf und auf die Schultern geknallt. Und seitdem habe ich unter anderem neben vielen anderen Symptomen und Erkrankungen eine Schlafapnoe.
Mhm.
Ich schlaf mit CPAP-Beatmung, werde auch nachher nach der Sendung meine Maske aufsetzen und very unsexy mit meiner CPAP-Beatmung schlafen.
Wie sieht die aus?
Das ist eine Maske, eine Mund- und Nasenmaske.
Ja.
Heißt im medizinischen Fachjargon Full-Face-Mask. Und dann kriege ich einfach, sobald ich aufhöre zu atmen, was ca. 200 Mal die Nacht passiert, kriege ich Überdruck von meinem Gerätchen, von so einem Kompressorgerät.
Mhm. Und passiert das vor allem in der Nacht oder kann das auch tagsüber passieren?
Nein, tagsüber passiert es nicht, weil da meine Willkür und mein Bewusstsein mich davor schützt. In der Nacht fallen die Schutzreflexe zusammen vom ganzen Körper, unter anderem auch der Atemreflex.
Jetzt musst du mir sagen, wie das ist. Wenn du weißt, jetzt nachtet es ein, jetzt muss ich dann gleich mal ins Bett, will man am liebsten eigentlich gar nicht mehr schlafen.
Oh doch, das geht inzwischen ganz gut. Also das ist mein Lebensretter gewesen, diese Maske. Und ich bin mit der auf du und du und das ist mein bester Freund und mein einziger und bester Beischläfer geworden.
Ja.
Und das geht ganz gut und ich schlafe auch am Tag, wenn ich Schlafbedürfnis habe, was sehr, sehr häufig ist, schlafe ich immer mit dieser Maske, weil ich sofort entweder anfange zu schnarchen, dass sich die Balken biegen oder eben das Atmen aussetze.
Jetzt, wenn du das nicht würdest machen, was wäre dann?
Dann weiß ich nicht, ob ich am Morgen wieder aufwachen würde.
Also würdest du nicht, verwacht man dann nicht daraus raus?
Also ich wache
zum
schon auf.
Zum Schnaufen kommt.
Also ich wache schon auf, insofern sind da schon noch Schutzreflexe da, was an für sich bei der Schlafapnoe von den Ärzten abgesprochen wird, dass man das merkt, aber ich spüre es und mein Hirn gibt mir doch noch die Meldung und den Impuls zu atmen. Also ich wache dann auf und schrecke auf und bin völlig kurzatmig und kriege Panik, weil ich merke, ich atme nicht mehr.
Also genau, und Panik ist ja dann auch nicht gut, weil auch Panik wieder dann das auslöst, dass man also mit dem Schnaufen ganz anders dann umgeht,
ja,
oder, wenn man in Panik gerät. Wie hat sich das Leben, das hat sich ja dann 100% verändert von dir, oder?
Ja, mein Leben hat sich sowieso total auf den Kopf gestellt. Ich kann leider nicht mehr arbeiten, ich liebe meinen Beruf sehr, ich bin Hebamme und es funktioniert einfach nichts mehr. Mhm. Quasi null Lebensqualität
wieder. Ja, das verstehe ich. Du tust bestimmen, wenn du sagst, ich will nicht mehr weiterreden. Wenn du magst, dann tust du noch weiterreden mit mir. Und wenn du willst, kannst du auch hinter der Kulisse reden mit unserer Redaktion.
Das würde ich nachher gerne noch.
Okay.
Ich möchte einfach, dass, wenn Leute zuhören von Versicherern und sonstigen Leuten, die Ärzte, Juristen, die das mitkriegen, nehmt uns bitte ernst.
Also man muss eben, es ist ein tragisches Ereignis gsi von der Eislawine, die vom Dach oben runtergekommen ist, oder?
Mhm.
Und wo das ausgelöst hat bei dir. Und jetzt ist es einfach so, dass die Versicherungen einfach nichts zahlen. Einfach das kurz will ich schon noch schnell, also kurz ansprechen.
Es ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Ich habe immer noch einen Haftungsprozess laufen und es kommt zu keinem Ende.
Mhm.
Und ich bin 25% berentet. Davon kann kein Mensch leben.
Was heisst das? Wie viel kommst du da über pro Monat?
Das sind 377 Franken.
Wie viel?
377 Franken.
Und von was lebst du denn?
Und ich habe von meiner eigenen Unfallversicherung, die mich jetzt im Moment noch mitträgt, knapp 2.500 Franken. Das ist alles, wovon ich lebe.
Das sind knapp 2.900, 2.800 Franken, die du hast.
Und das ist ein knapper, kleiner Betrag über dem Existenzminimum und ich falle durch sämtliche Löcher von allen sozialen Netzen durch.
Ja. Du bist früher völlig ein anderer Mensch gewesen, oder? Völlig, ich jetzt mal, du bist, hast du eine Beziehung gehabt? Hast du Kinder
alles
gehabt?
Nein, leider nicht. Ich habe keine Familie mehr gründen können. Und durch diese ganzen Erkrankungen hat sich dann auch eine Fibromyalgie entwickelt.
Also Jens, das ist dann
und ein Hashimoto-Syndrom. Also ich bin durchwegs, ich bin krank von A bis Z. Und ich lebe nicht mehr, ich existiere nur noch.
Was heisst denn das jetzt für dich? Also, wenn ich dir jetzt so zulasse, also ich existiere nur noch?
Ja, es ist eigentlich null Lebensqualität. Mhm. Und mir bleibt wirklich die Luft weg.
Die Luft ganz weg?
Ja.
Wie kann man dir helfen? Wer könnte dir helfen? Sind Leute um?
Also ich habe einen kleinen, feinen Freundeskreis, der mir nett ist. Ich habe meine Familie im Hintergrund, die in Deutschland lebt. Aber ansonsten möchte ich einfach nur wirklich ernst genommen werden. Und nicht mehr kämpfen müssen.
Weil du schon sonst genug gekämpft tust.
Ja, ich möchte eigentlich nicht kämpfen. Eigentlich bin ich zwar eine Kämpfernatur, mir bleibt die Luft weg. Ich habe keine Kraft mehr.
Annette, du sagst mir, wenn du nicht mehr weiterreden willst, weil ich will nicht irgendwie, dass du...
Ich möchte, dass die Öffentlichkeit mal erfährt, wie es jemandem geht, der durch sämtliche Netze durchfällt. Da bleibt einem einfach nur noch die Luft weg.
Wie sieht es denn, also, wie sieht denn dein Heim aus? Also fühlst du dich dort wenigstens wohl?
Also ich fühle mich zwar wohl, aber ich lebe völlig chaotisch.
Also... Was heisst chaotisch? Nicht mehr im Griff so?
Ja, also es ist ein Chaos. Es ist nicht mehr so geordnet wie früher. Es ist quasi wie innen so aus.
Also und dann schämst du dich noch dafür, wenn dann irgendwie Freunde vorbeikommt, oder?
Ja, gesichtet. Wenn jemand spontan unangemeldet kommt von Freunden oder von Bekannten, die nicht zu diesem Inner Circle gehören, da schäme ich mich in Grund und Boden. Ich lasse eigentlich niemanden mehr rein zu mir.
Es tut mir unendlich leid, wenn ich das jetzt so höre. Und ich hoffe, dass das aufrüttelt, dass wir vielleicht sogar über... Was soll ich sagen, über unsere Adresse nachtwach@srf.ch irgendjemand sich meldet, der sagt, was wir vielleicht dir anbieten könnten, dass du nicht so musst leben.
Sehr schön. Sehr wunderschön.
Wir helfen dir hinter die Kulissen weiter, Annette.
Gerne. Vielen Dank.
Am gescheitsten ist, du tust aufhängen dann nachher, wenn wir fertig geredet haben miteinander und dann läutet dir jemand aus der Redaktion
an. Das ist flott. Es tut mir leid, dass ich jetzt so aufgelöst
bin. Überhaupt? Nein, das also für mich eh nicht. Das ist kein Problem für mich. Und ich hoffe auch, dass es ist ja manchmal dann auch so, wenn man so das Gefühl hat, jetzt hat man das an der Öffentlichkeit gesagt und dass man sich nachher schämt dafür. Also nee, ich finde, du musst dich nicht schämen für deine Tränen. Oder? Also
nein, dafür schäme ich mich auch nicht. Und ich schäme mich auch nicht, dass ich das jetzt öffentlich mache, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, denen es sehr ähnlich geht, die kämpfen und gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich wünsche dir alles Gute. Und,
danke.
Dass dir jemand zuhört und dass jemand zu dir schaut und dass du Hilfe bekommst und viel Kraft.
Danke, Barbara, und ich wünsche euch allen eine gute Nacht.
Danke
dass
vielmals.
Euch das Lauf nicht ausgeht.
Okay. Ciao, Annette. Tschüss.
Tschüss, Barbara.
Es treibt einem das Wasser in die Augen. Das Wasser haben wir ja schon gehabt, das Thema. Ich muss sagen, das hat mich jetzt sehr berührt und betroffen gemacht, hinter der Kulisse. Er arbeitet ja bei uns psychologische Beratung und nimmt sich da Annette an. Und ich kann eigentlich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Das nächste Mal machen wir weiter mit den Elementen. Und das nächste Element, das ist Erde. Nicht mehr wundern, was ihr da dazu zu erzählen habt. Von Erdrutsch, Erdbeben, von unter der Erde arbeiten. Von, was soll ich noch sagen? Nein, ich kann jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Ich wünsche euch wirklich gute Wochen und macht's gut. Tschüss zusammen. Thank you.
Sand, das hört sich...
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.